So, also, es kommen, glaube ich, noch einige dazu, aber ich fange trotzdem schon mal an. Zuallererst wünsche ich Ihnen natürlich ein glückliches, gesundes und auch für Sie mit Ihren Plänen gelingendes neues Jahr. Hoffe, dass der Corona-Spuk bald vorüber sein wird und die Uni dann auch wieder ganz anders und viel direkter, kommunikationsfreudiger und unmittelbarer stattfinden kann. Aber im Moment geht das ja leider noch nicht. Heute stelle ich Ihnen zwei Konzepte vor, die miteinander auch zu tun haben. Eigentlich waren das mal ursprünglich zwei Vorlesungen, aber da das Semester kürzer ist, musste ich die fusionieren. Und das geht bei diesen beiden Dingen eigentlich auch ganz gut, weil sie thematisch auch miteinander zu tun haben. Im ersten Teil gehe ich auf das Konzept des Orientalismus ein. Es ist ein Konzept, das von Edward Said entwickelt worden ist. Um dann im zweiten Teil dieses Themas noch das Thema etwas anders zu wenden, also etwas allgemeiner zu verhandeln, weil ich Ihnen dann die Theorie des Postkolonialismus vorstelle und vor allen Dingen das tue mit einer aktuellen Bezugnahme, nämlich der Debatte über Raub oder Beutekunst, respektive Restitutionsdebatte, die ja auch anlässlich des Humboldt-Forums, das in Berlin eröffnet wurde und eröffnet werden wird, mit großer Vehemenz geführt wird. Erstmal zum Orientalismus und zu Edward Said. Sein Buch Orientalism erschien erstmals 1978 und ist seitdem in diversen Auflagen weltweit und Übersetzungen weltweit erschienen. Es ist ohne Frage eines der zentralen Bücher der postkolonialen Theorie und bis zum heutigen Tag finde ich wirklich ein aufregendes Buch. Die Lektüre macht auch sehr viel Spaß und ist wirklich außerordentlich anregend. Vielleicht erstmal ein, zwei, drei Sätze zu seiner Person. Edward Said war Professor Literaturwissenschaft in den Vereinigten Staaten. Das kam durchaus häufiger vor. Sie erinnern sich an Judith Butler, die ja auch eine Professur hat für vergleichende Literaturwissenschaft, Comparative Literature. Das galt für Edward Said in ähnlicher Weise. Also das heißt, er hat dort auch seine kulturtheoretischen Publikationen im Rahmen der Literaturwissenschaft publizieren können, anstellen können, auch darüber geforscht und so weiter. Edward Said ist als Kind palästinensischer, christlicher Eltern in Jerusalem geboren, ist aber in Kairo aufgewachsen. Das heißt, er kannte auch den Orient, über den gleich noch was zu sagen sein wird, aus eigener Anschauung. Er unterrichtete in Yale und in Harvard eben englische und vergleichende Literaturwissenschaft, das hatte ich schon gesagt, war aber auch in Israel sehr aktiv, gründete dort eben beispielsweise 1999 palästinensisch-israelische Orchester. Das kennen Sie vielleicht, West Eastern Divan Orchestra, das ja vielfach ausgezeichnet worden ist, als Friedensbemühung. Er war sogar zeitweise Mitglied der palästinensischen Exilregierung. Er hat sich dann aber mit Arafat zerstritten, weil er nämlich, also Edward Said, der Staaten, dass Israelis und Palästinenser in einem Staat zusammenleben sollen, favorisierte und auch andere Ansichten von Arafat nicht unbedingt teilte. Also Sie sehen, Edward Said war ein sehr streitbarer Mann. Dazu gehört auch das Foto unten rechts, für das er sich später für die Aktion musste er sich entschuldigen. Er hat nämlich mit Steinen auf israelische Grenzsoldaten geworfen. Das gab eine harsche Kritik, eigentlich einen Shitstorm, als damals noch gar keine Shitstorms in den sozialen Medien gab. Orientalismus ist auch ein Buch, das sehr heftige Debatten provozierte, als es herauskam, weil Edward Said dort, ich habe es hier, na, habe ich es dabei? Nein, ich habe es nicht dabei, aber egal. Weil Edward Said dort die steile These aufstellt, nicht nur erstens, dass der Okzident ein stereotypes Bild des Orients entworfen hätte, das würden wir ja vielleicht alle annehmen und durchaus auch teilen, sondern, und das ist die zweite entscheidende Wolte, dass auch die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Orient an Universitäten, an Instituten und anderen Forschungseinrichtungen nichts anderes tut und nichts anderes getan hat, als den Orient so einzurichten, dass er vom Okzident besser unterworfen werden kann. Das ist die zweite steile These. Noch erstmal der Reihe nach bezeichnet Orientalismus überhaupt für Edward Said. Eigentlich sind es drei Dinge. Erstens ist nämlich der Orientalismus eine akademische Disziplin, nämlich die Orientalistik. In der Orientalistik gibt es alle möglichen Wissenschaften, die sich dem Orient als Phänomen und Gegenstand verschrieben haben, also mit seiner Kunst, Geschichte, Sprache und so weiter. Das würde alles in den Bereich der Orientalistik fallen. Bemerkenswert und daher auch festzuhalten ist, dass es eine vergleichbare Kategorie seitens des Orients für den Okzident gar nicht gibt. Also wenn Sie in Orient, vermeintlich orientalischen Ländern unterwegs sind werden und auch dort Universitäten anschauen, dann werden Sie vergeblich nach Okzidentstudien suchen. Und das hat seine Gründe. Zweitens ist der Orientalismus eine Denkweise, und ich zitiere etwa Zeit, die sich auf eine ontologische und epistemologische Unterscheidung zwischen dem Orient und dem Okzident stützt. Das Feld ist natürlich riesig groß, weil es nicht nur um Politiker und Schriftsteller geht, sondern auch Ökonomen und Feldherren, die alle munter an diesem Netz mitgeknüpft haben und es enger verwoben haben, dass gewissermaßen eine Pluralität einfängt und am Ende nur ganz normierte Fische zurückbehält, um sie dann besser verwerten zu können. Also es geht um Strategien der Normierung. Drittens ist der Orientalismus ein Diskurs, der in der Zeit nach der Aufklärung den Orient nicht nur vereinnahmte, sondern, sagt Edward Said, überhaupt erst produzierte. Der Orient ist gewissermaßen eine Erfindung. Der Orientalismus ist in diesem Sinne eine Reglementierung des Denkens, wie der Gegenstand, wie sein Gegenstand überhaupt aufzufassen ist. Also er bringt heterogene Gegenstände in eine ganz homogene Form. Sie sehen, dass etwa Zeit sich auf Foucault beruft, und zwar auf den frühen Foucault. Er beruft sich nicht auf den späten Foucault der Machttheorie, sondern vor allen Dingen auf den frühen Foucault. Das liegt natürlich auch daran, dass das Buch ja 78 bereits erschienen ist, und die späten Dinge noch gar nicht kennen konnte. Er ist wie Foucault Anti-Essentialist, das heißt, davon aus, dass es keine Naturgegebenheiten gibt, sondern nur kulturelle Konstruktionen. Und das gilt auch für den Orient. Der Orient und der Okzident sind eben nicht einfach da, sondern sie werden gemacht, kulturell gemacht. Sie werden hervorgebracht. Dementsprechend sind der Orient und der Okzident eben Konstruktionen, die aber, und das ist wiederum durchaus im Sinne auch von Foucault, mit Machtinteressen verbunden sind. Der Orient also, sagt Edward Said, durch den Westen erzeugt, untersucht und mit unterschiedlichen Mitteln und Handhabung dann eben auch kolonisiert, um ihn anschließend besser beherrschen zu können. Bevor westliche Herrscher kamen, denken Sie etwa an Napoleons Ägyptenfeldzug, das ist einer der berühmtesten, gab es etwa Zeit den Orient gar nicht. Also der Orient ist eine Produktion des Westens. Er ist ein Phantasma des Westens. Aber als solcher hat er auch als Phantasma viele Spuren im Westen, in der okzidentalen Kultur hinterlassen, in Kunst, Literatur, aber eben auch der Wissenschaft. Ich habe hier Ihnen einige Beispiele mal mitgebracht. Das ist in diesem Fall jetzt irgendwie Rudolf Ernst, ein Historienmaler. Berühmt ist auch dieses Bild. Berühmt sind, da ist noch eins, die Odalisken, eines der großen Topoi, Darstellung des Harems, einer vermeintlichen Haremsgesellschaft, die natürlich der Maler nie gesehen hat. Oder diese Geschichte dieses Bild aus Ägypten oder auch diese junge Frau. Und berühmt sind die Bilder von Jerome, einem französischen Historienmaler, der sogar in die Türkei gereist ist und dann diese schrecklichen Bilder gemalt hat, die aber natürlich auf besondere Art und Weise bemerkenswert und interessant sind. Orientalismus ist also eine Modellierung des Orients, eine Erstellung von Schablonen, die dann eben fortan das Denken, die Wahrnehmung und die Betrachtung des Orients prägen. Und so prägen, dass selbst wir, wenn wir heute an den Orient denken, bestimmte Bilder damit verbinden. Und die haben auch durchaus was mit dem Bild, das ich Ihnen gerade gezeigt habe, vielleicht zu tun, würde ich mal vermuten. Tausend und eine Nacht, der Basar, bestimmte Bereiche von Sexualität und so weiter und so weiter. Die Bilder, diese Stereotypen finden sich in literarischen Texten, wie zum Beispiel Reiseberichten, bei Flaubert oder Gérard Nerval, die jeweils Reiseberichte verfasst haben, aber auch in wissenschaftlichen Studien, die vorgeben, objektiv zu sein und dennoch Stereotypen produzieren. Der Orient war, sagt Edward Said, eine politische Realitätskonstruktion. Und das ist eine schöne Formulierung, weil sie sehr deutlich, sehr präzise das auf den Punkt bringt, worum es geht. Eine politische Realitätskonstruktion, die darauf zielte, die Fremde oder das Fremde möglichst deutlich vom eigenen abzusetzen, um sie oder es dann eben so effektiver regieren und auch dominieren zu können. Der Orient, Sie sehen, ist so ein Modell wie bei wie beim frühen Foucault, Wahnsinn und Gesellschaft, der Wahnsinn und die Vernunft, so funktioniert das hier mit dem Orient und dem Okzident. Der Orient erscheint ganz häufig in diesen Texten, in diesen Bildern als das durchaus faszinierende Negativ des Okzidents, aber es ist ein Negativ, das eben trotz der Differenzen bereits bekannt ist. Also das heißt, es ist nicht unbekannt, sondern man kennt es immer schon. Es hat längst seine Fremdheit verloren, weil Bilder und Vorstellungen es begleiten und bereits erschaffen haben, noch bevor es überhaupt existiert. Dann gibt es noch eine weitere Formulierung von Edward Said in seinem Buch, sowie die politische Realitätskonstruktion, wohl gerade schon, von der gerade schon die Rede war. An einer anderen Stelle nennt er den Orient, und das finde ich auch sehr, sehr treffend, eine Art Bühnenvorbau für den Okzident. Also das Ganze ist theatralisch und wird inszeniert, wie auf einer Bühne. Der Orient ist dann eben auch Teil einer solchen Inszenierung, einer reichen Inszenierung, die reicht dann von Gold, Gewürze, von Beduinen und Harems, von Basaren und Tausend eine Nacht, all das, was zum Orient dazugehört und auch im Übrigen montiert werden kann. Hier in diesem speziellen Fall zum Beispiel haben wir es zu tun bei Jerome mit teilweise identifizierbaren Texten. Wir sind hier in der Türkei angeblich. Das sind zumindest Kacheln aus Isnik. Und ein Teil der Schriftzeichen ergibt Sinn, der andere Teil ergibt wenig Sinn. Aber das ist zusammengesetzt aus verschiedenen Elementen, die man so in dieser Form nicht finden wird. Zurück zur Inszenierung. Ich habe von den Lichtseiten gesprochen, von den faszinierenden Seiten. Es gibt aber auch dunkle Seiten. Zu den dunklen Seiten gehört dann beispielsweise bis zum heutigen Tag der Islam oder Mohammed, sein Gründer, der verdammt wird aus verschiedenen Gründen, und das ist auch durchaus problematisch. Ich muss also nicht ausführen, welche Art und Weise, das denke ich, wissen Sie alle, also in welcher Art und Weise hier Stereotypen sich ausgebildet haben, die heute noch überall allenthalben aufzufinden sind, auch in den aktuellen Debatten. Auch in denen wird eine komplexe Gemengelage auf ein vermeintlich homogenes Bild gebracht. Also das heißt, zu dem Orient gesellt sich dann der Islam, den es natürlich in dieser Form gar nicht gibt. Said untersucht nun die Modellierung und die Wirkungsweise, aber auch die Strategien und die ganz konkreten Konsequenzen des Orientalismus an diversen Beispielen. Und daraus dann besteht dann sein Buch. Das sind lauter Lektüren oder Kapitel zu einzelnen historischen Gegenständen, zum Beispiel die Konstruktion des Suezkanals oder die Eroberung Ägyptens durch Napoleon, die ersten umfassenden Publikationen zu Ägypten und zum Orient, aber auch zur Erkundung der Sprache und archäologischen Funden und so weiter. Darum geht's. Ich schließe den ersten Teil mit einem Zitat. Das sind noch weitere Bilder. Ich lade das nachher auch nochmal die aktuelle PowerPoint-Präsentation auf Ilias hoch, weil ich die nochmal verändert habe. Das sind wir im Bereich des Stereotypen, das kennen. So. Dieses Zitat skippe ich und komme direkt zum Postkolonialismus und der Beutekunst. Edward Saids Theorie ist natürlich Teil einer ungleich größeren und im Übrigen auch sehr politischen Debatte, die viel früher einsetzt, nämlich bereits in den 50er und 60er Jahren, in der Zeit, als viele Kolonien allmählich unabhängig wurden. Und daran schließt sich dann deutlich später dann die akademische Postkolonialismusdebatte oder Theorie an, die ich Ihnen exemplarisch anhand von Bonhomi Bhabha vorstellen möchte. Dann befinden wir uns in der Zeit so um 1990. Das sind die beiden nächsten Schritte. Also und der letzte Schritt ist dann eine aktuelle Debatte, nämlich die Beutekunstdebatte oder Raubkunstdebatte. Damit sind wir mit in der unmittelbaren Gegenwart. Mit anderen Worten, ich hupse mit 30 Jahren Schritten durch die letzten 100 Jahre. Das ist das, was ich Ihnen vorstellen möchte in dem zweiten Teil der Vorlesung. Am Schluss bei der Beutekunstdebatte gehe ich insbesondere auf den Bericht von Bénédicte Savoie und Félicien Sarr ein, der von der französischen Regierung in Auftrag gegeben wurde und der ja mittlerweile auch schon, dessen Publikation ja auch schon mehr als ein Jahr zurücklegt. Und ich will Ihnen das vorstellen an einem Beispiel, nämlich an einem Museum, das Königliche Afrika-Museum in Tervuren in Brüssel, weil man da wunderbar sehen kann, wie das funktioniert. So, erstmal zurück in die 50er und 60er Jahre, Kolonialismus und Postkolonialismus. Erstmal einige allgemeine Bemerkungen vorab. Die Geschichte des Postkolonialismus setzt an den Universitäten relativ spät ein, nämlich in den 80er und 90er Jahren, aber sie hat eben eine Vorgeschichte. Diese Vorgeschichte reicht zurück bis in die unmittelbare Nachkriegszeit. Einer der wichtigsten Vertreter ist der bis zum heutigen Tag wirklich, würde ich sagen, wirklich sehr lesenswerte Franz Fanon. Franz Fanon wurde 1925 auf La Martinique geboren und starb sehr früh 1961 in den Vereinigten Staaten. Er hatte als Schwarzer auf La Martinique lebend am eigenen Leib festgestellt, dass nicht nur seine Geschichte und die seiner Vorfahren in der Schule gar keinen Platz hatten, also die tauchten gar nicht in den Lehrbüchern auf, sondern, und das ist entscheidend, dass die koloniale Situation auch ganz konkrete, massive Auswirkungen auf sein eigenes Verhalten und sein eigenes Selbstbild hat. Durch den Kolonialismus war also nicht nur im Unterrichtsplan erkennbar, sondern auch im Habitus, in einem speziellen Habitus, wie er sein Leben führte. Also der Kolonialismus hatte auch die Unterdrückten verändert, beobachtete er, weil die ein kolonialistisch entfremdetes Selbstbild ausbildeten, bei dem sie viele der Zuschreibungen durch die weißen Herrscher auf sich selbst übertrugen. Das ist das, was was Franz Fanon an sich beobachtet. In der Gesellschaft der Weißen werden die Schwarzen nicht nur als minderwertig beschrieben, sondern die weiße Kultur gilt auch als Vorbild, als einzige Möglichkeit und auch politisch einzige ökonomische und politische Möglichkeit zur Emanzipation und zu sozialem Aufstieg. Also aus Schwarzen sollen Weiße im Geiste werden. Der Titel eines seiner berühmtesten Bücher bringt das in Punkt und der heißt Schwarze Haut, weiße Masken. Weil Schwarze Haut, weiße Masken. Da habe ich Ihnen ein paar Cover zusammengestellt. Da sehen Sie, was mit so einem Buch alles passieren kann. Das hat dann doch sehr, sehr unterschiedliche Cover. Manche, finde ich, haben das sehr gut gelöst. Andere haben das nicht so gut gelöst. Aber Sie können Ihr eigenes ästhetisches Urteil bilden. Sie sehen auch, dass die Gestaltung immer auch politisch ist, auch von seinem Cover. Auch das ist ein interessantes Phänomen. Es wird von den Schwarzen gefordert, eine weiße Maske zu tragen. Gleichwohl plädiert Franz Fanon nicht, wie das andere getan haben, zu einer Rückkehr zu den vermeintlichen Wurzeln. Das war das Anliegen in einer anderen Strömung der sogenannten Negritude-Bewegung. Auch da habe ich eine Folie dabei. Sie sehen es hier, eine Negritude-Bewegung, die sich insbesondere in Afrika für eine schwarze afrikanische Identität aussprach, die radikal der europäischen entgegengestellt sei. Das ist eine Debatte, die gab es schon seit den 30er Jahren. Wichtige Vertreter waren unter anderem Aimé Césaire und auch der erste Präsident Senegals, nämlich Léopold Sédar Senghor, der auch Schriftsteller war, der auch ganze wirklich interessante Bücher geschrieben hat. Frankreich hat damals im Senegal, allen kolonisierten Ländern, nicht nur Senegal, sondern allen kolonisierten Ländern, durch Frankreich kolonisierten Ländern das Angebot gemacht, Hunde zu Franzosen zu werden, also insgesamt 100 Millionen Franzosen. Dem setzte die Negritude-Bewegung die Überzeugung entgegen, dass es darauf ankomme, eine eigene Identität zu entwickeln, die radikal dem rassistischen Feld der europäischen Nationen entgegenzusetzen sei. Was diese kritisierten, wie zum Beispiel Unzivilisiertheit oder Naturlosigkeit, könne auch positiv als anderer Weg und andere Identität aufgefasst werden. Das sind sozusagen die zentralen Ideen der Negritude-Bewegung, die von Fanon scharf kritisiert werden. Er sah sie nämlich als eine Fortsetzung der europäischen Unterwerfung mit anderen Mitteln an, da man innerhalb der europäischen Denkmuster einfach verbleibt. Man würde ja gar nichts anderes machen, sondern einfach nur das Negativ bilden. Sie erinnern sich an die Feminismusdebatte, da hatten wir ein ähnliches Argument auch. Fanon hingegen sah die Zukunft in einem anderen Rahmen, nämlich im Rahmen der demokratischen Gesellschaften, allerdings nicht in Gestalt einer Assimilation, einer passiven Assimilation, sondern einer aktiven Auflehnung. Also er war ein linker Sozialist, der für den Klassenkampf plädierte. Das war seine Idee. Man müsse sich insgesamt international auflehnen und so, nur so könne man aber die schizophrene, nur so könne diese schizophrene Situation der zugeschriebenen Identität aufgelöst werden, eben in einer international neu zu organisierenden Gesellschaft. Und dementsprechend setzte er sich für eine ganze Reihe von Freiheitsbewegungen überall ein und auch im Übrigen für den bewaffneten Kampf. Am Ende sollte eben der Sozialismus stehen, weil auch dieser eine Befreiung von nationalen Zwängen darstelle. Und man müsse also auch dieses Konzept der Nation gänzlich aufgeben. Sie sehen, dass bereits hier bei den wenigen Dingen, die ich skizziert habe, den roten Faden, der für die gesamte Debatte des Postkolonialismus zu konstatieren ist, ist nämlich die Frage nach einem Identitätskonzept oder nach einem Identitätsentwurf, der oder die nicht einfach bereits durch die europäischen Kolonisatoren vorgegeben oder bestimmt sind, qua Negation, qua Absetzung oder wie auch immer, sondern der als eigener Entwurf tragfähig sein kann. Dies ist der besondere Twist, also eine politische, kulturelle, historische, persönliche Identität zu denken und zu leben, nicht durch den Westen vorgegeben ist. Und das ist der, der eigentlich alle Debatten bestimmt. Bevor ich zu Barbara komme, will ich fünf Dinge, ganz allgemeine Dinge zum Postkolonialismus sagen. Und Sie finden sie auch hier direkt in der PowerPoint-Präsentation. Resümiert, wo das auch etwas ist, was dann später für die Beutekunstdebatte durchaus von Relevanz ist. Erste These, der Postkolonialismus ist, und das liegt natürlich mit der Kolonialgeschichte verbunden, mit einer Kolonialgeschichte als Unterwerfungsgeschichte. An dieser Stelle sollte ich auch sagen, dass es auch, das natürlich für Deutschland in gleicher Weise gilt und nicht nur für Frankreich und England oder für andere Länder, für Spanien oder für Portugal oder für Holland. Auch Deutschland hat eine Kolonialgeschichte, die schlimm ist, auch wenn gelegentlich Kolleginnen und Kollegen behaupten, dass es nicht so relevant sei, dem muss man widersprechen. Es geht also um Kolonialgeschichte als Unterwerfungsgeschichte und im Zentrum weniger ökonomische Interessen, die aufzuarbeiten ist nicht, sind, das ist sowieso evident, als ganz konkrete, grausame, wie menschenverachtende, rassistische Ansichten, Praktiken und Herrschaftsmodelle, also ein Kolonialismus, der überlebt und fortdauert, auch wenn die ökonomischen Interessen längst verschwunden sind. Zweitens, diese Geschichte ist nicht abgeschlossen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie darf auch nicht als abgeschlossen angesehen werden, auch wenn die allermeisten Kolonien nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, irgendwann nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs unabhängig wurden. Aber der Kolonialismus, die Kolonialgeschichte hat ihre Spuren hinterlassen. Und zwar nicht nur in diesen Ländern, sondern auch in den Ländern, die Kolonien unterworfen haben. Drittens, diese Geschichte impliziert auch eine radikale Kritik an Modellen von Identität, aber auch des Staates, des Eurozentrismus, des Okzidents und des Orients, Sie haben es gesehen, und dem heutigen Denken insgesamt. Also das heißt, die postkoloniale Theorie ist eine kritische Theorie, die sehr unterschiedliche Gegenstände sich auf sehr unterschiedliche Gegenstände beziehen kann. Der Kolonialismus ist nach wie vor, würden Vertreter sagen, in unseren Köpfen. Das, was wir heute als Rassismus des 19. Jahrhunderts kritisieren, taucht mitunter in anderer Form wieder auf, wie zum Beispiel als Anti-Islamismus oder als Vorurteilen gegenüber Chinesen. Die sind im Moment zum Beispiel wieder sehr verbreitet. Arabern, Indern oder Bewohner südamerikanischer Slums oder was auch immer. Da können Sie jetzt alle möglichen Volksgruppen einsetzen. Auch da gibt es große Debatten, auch in den letzten Jahren. Ich erinnere nur mal an die Moscheen-Debatte in der Schweiz, ist noch gar nicht so lange her. Oder die Frage, die auch von deutschen Politikern natürlich vertreten worden, zu Recht vertreten worden ist, dass der Islam zu Deutschland dazugehöre und andere, die diesen Politikern widersprochen haben und so weiter und so weiter. Das hat alles etwas damit zu tun. These 4. Der Postkolonialismus der jüngeren Theorie oder der jüngeren Generation bezieht sich vor allen Dingen auf Derrida und Foucault, also das heißt auf Theorien aus dem Umkreis des Poststrukturalismus und vor allen Dingen Theorien, die binäre, oppositionsbare Binarismen kritisieren, die Erkenntnis- und politikleitend waren, die und in vielfältiger Art und Weise das Denken, aber auch das Handeln bestimmt haben, wie zum Beispiel Schwarz und Weiß, Orient und Okzident und so weiter, Europa oder der Rest der Welt, Kultur, Natur und so weiter. Das sind solche Oppositionspaare, die nicht einfach Unterscheidungen sind, sondern die hierarchische Unterscheidung sind, also die immer eine Seite favorisieren. Sie sehen also, in welcher Art und Weise auch Theorien übernommen werden und zur gleichen Zeit hier als Kritik an jeder Form des Naturalismus dann auch durchgesetzt werden. Fünftens und letztens, zur Natur der kolonisierten Welt gehört es, dass diese Gegensätze in unauflösbaren Widersprüchen verfangen sind. Das haben wir gerade schon bei Frantz Fanon ein wenig gesehen und das ist an anderen Orten auch im Übrigen in anderer Form zu konstatieren und zu beobachten. Deshalb müsse man eine neue Theorie entwickeln, neue Konzepte entwickeln, neue Denkfiguren, die es dann gestatten, jenseits dieser binären Kategorien und Klassifikationen der westlichen Welt diese Gegebenheiten überhaupt erstmal zu beschreiben und zu erfassen, und erklären zu können. Also das ist, die Forderung, eine neue Theorie zu entwickeln. Und solche Konzepte sind zum Beispiel die Hybridität, von der Homi Bhabha spricht, oder der dritte Raum, oder das Subalterne, von dem Spivak spricht. Also viele der postkolonialen Theorien versuchen, solche Denkmodelle zu entwickeln. Das sind postkoloniale Vokabeln und die sollten Ihnen auch irgendwann, wenn Sie sich damit beschäftigen, auf jeden Fall vertraut sein. Es sind wichtige theoretische Begriffe, die auch immer wieder auftauchen. Ganz kurz so. Bhabha zur Theorie der Hybridität. Das ist der Homi Bhabha. Er wurde in Indien geboren 1949, unterrichtet heute an der Harvard University, wiederum im Fachbereich Englische und amerikanische Literaturwissenschaft. Auch da habe ich gesagt, dass man das vielleicht, dass man es zu Unrecht dort nicht erwartet, weil das eigentlich der Ort ist, wo man das tun kann. Und man kann auch durchaus seine Texte mit der Literaturwissenschaft in Verbindung bringen, weil nämlich viele von ihnen ihren Ausgang von literarischen Texten nehmen oder sich auch auf Literatur beziehen. Die Literatur dient ihm, also Homi Bhabha, als durchaus als Beispiele von Artikulationsformen, die Modi von Identität durchspielen und inszenieren. Und das macht er am Beispiel von vielen literarischen Texten, vor allen Dingen aus dem englischsprachigen Bereich. Man kann, wenn man sich etwa mit versteckten, offenen, rassistischen oder ideologischen Annahmen der Kolonialzeit beschäftigen will, so empfiehlt es sich, die Erzählung von Rudyard Kipling zu lesen. Ja, das Dschungelbuch, ne? Genau, das ist das. Also wenn das Dschungelbuch, da haben Sie koloniale Theorie in Nutshell, aber auch eben Heart of Darkness, ein wunderbarer Text von Joseph Conrad, der auch im Übrigen dann als Vorlage für Apokalypse Now von Coppola diente. Auch das ist ein durch und durch rassistischer Text, der gleichwohl großartig ist. Also lesen Sie Heart of Darkness, wunderbares Buch, wirklich sensationell starkes Buch, aber in jeder Hinsicht problematisch. Und das ist auch etwas, was die Sache natürlich interessant macht. Umgekehrt finden sich aber auch, würde Homi Bhabha sagen, Roman mitunter alternative Entwürfe zu klassischen Erzählformen, also andere alternative Identitätsentwürfe. Bhabha greift ziemlich oft auf Salman Rushdie zurück, weil sämtliche Figuren in dessen Roman durch Erfahrungen geprägt sind, die explizit auf die Kolonialgeschichte, auf die koloniale Vergangenheit zurückgehen, und weil er natürlich nicht zuletzt durch die ausgerufene Fatwa auch politische Effekte hatte. Auch das ist wichtig. Homi Bhabha versteht sich als postmoderner Theoretiker, seine Theorien, seine greifen durchweg auf poststrukturale Theorien zurück. Und es geht eben auch um die Frage von Destabilisierung, von überkommenen Ordnung und so weiter. Das ist das, was ins Zentrum steht, und er entwirft in allen seinen Texten, die nicht gut zu lesen sind, das sage ich ganz offen. Homi Bhabha ist nicht der größte Stilist unter den Wissenschaftlern, sind auch etwas wirr, aber trotzdem sehr einflussreich gewesen. Deswegen habe ich ihn auch ausgewählt. In seinen Texten finden sich immer wieder neue Versuche, Formen und Begriffe für die Beschreibung unserer Gegenwart. Und zwar unserer postkolonialen Gegenwart, idealiter postkolonialen Gegenwart zu finden. Und anders als die klassische Moderne, die einen neuen Internationalismus propagierte, denken wir auch an Frantz Fanon, Sozialismus wäre auch so eine Variante, oder einen Neuaufbau der Welt auf rationaler Grundlage, egal wie die jeweiligen Kulturen funktionieren, zielt die Postmoderne und Homi Bhabha mit ihr auf Destabilisierung, auf Risse, auf Brüche, Fragmentierung, also auf Raummetaphern der Unsicherheit und Nichtidentität. Das ist das, was ihn fasziniert. Die Moderne setzte also ihren International Style weltweit um. Man fand es überall. Denken Sie an McDonald's oder bestimmte Architekturtypen. Aber umgekehrt ist unsere Situation weltweit eben auch geprägt durch Migration, Multikulturalität und Hybridität von Kulturen, die sich überlappen, miteinander vernetzen und vieles andere mehr. Egal, wohin wir kommen, es gibt also immer und überall eine Zweiteilung der Welt. Einerseits der fortgesetzte Internationalismus, Coca-Cola, wie gesagt. Andererseits aber zahllose regionale Gruppen, die auf ihre Andersartigkeit pochen, auf ihre Individualität pochen. Diese können allen möglichen Ideen oder Überzeugungen folgen. Sie können ethnischer, religiöser, sexueller oder auch theoretischer Natur sein. Da ist vieles möglich. Bhabha versucht nun genau diese neuen Spielformen von Identität zu beschreiben, zu denken, ohne auf tradierte Formen der Theorie zurückzugreifen. Und das ist die eigentliche Krux, um die es hier geht. Wie kann man, das wäre jetzt hier die Frage, plurale Identitätskonzepte denken in einer Tradition, die auf Identität und klare Differenzen setzt? Das ist die PowerPoint-Folie, die Sie jetzt auch haben. Das koloniale Erbe, würde Bhabha sagen, findet sich nicht zuletzt in Theorien, aber auch in Praktiken. Die subalterne Gruppen, die auf ihre Besonderheit pochen, vereinnahmen, maßregeln und unterwerfen. Also das ist das, was wir überall beobachten können. Der Begriff ist gefallen, das Subalterne, was ist denn damit gemeint? Das Subalterne ist eigentlich ein Problem, mehr als ein Begriff. Wie vermeidet man es, wäre nämlich dieses Problem, sich mit Subaltern, also marginalen, randständigen, nicht durch die politische Macht repräsentierten Stimmen zu beschäftigen, ohne diese dann zugleich zu essenzialisieren, also zu vereinnahmen und ihnen dann eben eine bestimmte festgefügte Identität zuzuweisen, von der sie eben behauptet, zu Recht behaupten oder in Anspruch nehmen, dass es sie nicht gibt. Denn aus dem, was sich eben gerade dadurch bestimmt, dass es kein Wesen hat, dass es unwesentlich ist, kann plötzlich ein untersuchbarer Gegenstand werden mit einer Geschichte, einer Ordnung, einer Struktur und einem Ziel. Denken Sie an Orientalismus. Da hätten wir ein solches Beispiel. Was sich aber durch Heterogenität auszeichnet, wird eben plötzlich zu einer homogenen Stimme. Und das Subalterne ist der Versuch, diese Alterität zu denken. Ich unterstreiche noch einmal zusammenfassend, worauf es ankommt. Homi Bhabha versucht, Modelle zu entwickeln, die Differenz, Alterität, Pluralität, Ambivalenz und so weiter ernst nimmt und nicht zu reduzieren sucht. Das ist das Zentrale auch für die postkoloniale Theorie. Es geht ihm und der Theorie darum, jenseits der prägenden Unterscheidung von Schwarz und Weiß, Mann und Frau, Orient, Okzident, Zentrum, Peripherie und so weiter, Kultur, Natur, eine Erfahrung der Gegenwart stark zu machen, die sich gerade dadurch bestimmt, dass sie auf unsicherem Boden steht. Und das ist ihre Frage und ihr Interesse. Es ist also eine Art von Erdbeben zu konstatieren, würde er sagen, das alle Formen von Identität bereits ergriffen und erschüttert hat. Und die Auswirkungen dieses Erdbebens spürt Homi Bhabha nach. Und zwar im Sinne einer Neuanfangs, einer Chance für einen Neuanfang, die er in dieser Zerstörung erblickt, aber im Sinne einer pluralen Ordnung. Sonst macht eben die Rede vom des Postkolonialen gar keinen Sinn. Und es gibt sehr viele Beispiele, die Barbara dann heranzieht. Das sind Beispiele vor allen Dingen aus Ballungsräumen und so weiter und so weiter. So, jetzt überspringe ich mal einen kleinen Teil und komme dann direkt zur Beutekunst-Debatte. So, als erstes möchte ich Sie auf einen kleinen Museumsrundgang einladen in dieses schöne Museum. Das ist das Königliche Museum von Zentralafrika in Terwuren. Terwuren ist ein Vorort Brüssel. Dieses Museum wurde 1898 von König Leopold II. Gegründet und wurde seitdem mehrfach umgebaut. Und das Interessante daran ist, dass die verschiedenen Umbauten jeweils veränderte Haltung zur Kolonialgeschichte und auch zu den dort angehäuften Exponaten aufzeigen. Und man kann sie alle heute noch sehen, alle dort noch ihre Spuren hinterlassen. Die erste Ausstellung war, hier haben wir es, eine klassische Kolonialausstellung mit einer triumphalen Präsentation der gemachten Beute. Das machte man damals so. Da habe ich ein paar Beispiele auch dabei. Genau. Hier wird gezeigt, was man in Kongo eben alles so erbeutet hatte. Das ist jetzt schon die Abteilung 2. Die zweite Konzeption folgte hingegen den Ideen einer Kulturevolution, die den Kongo als so eine Art Scharnierstelle ansah zwischen Natur und Kultur. Und die Kongolesen, die haben Sie gerade ja schon gesehen als Modelle hier, und die wurden dann verfrachtet in große Dioramen mitten in Naturlandschaften hinein. Habe ich da ein Bild? Ja, so ein paar Dioramen haben wir da, genau. Dort, so sieht das dann aus. Und da gibt es auch durchaus, ich habe jetzt kein Beispiel, wo ein Kongolese dort zu sehen ist, aber das ist, ich vertraue mir, es gab es. Sie repräsentieren, also der Kongo oder die Kongolesen repräsentieren einen älteren und dann eben vor allem durch die westliche Zivilisation überwundenen Phase oder Zustand der Menschheitsgeschichte. Diese wird natürlich als evolutionäre Geschichte erzählt. Dementsprechend kommt zu den Artefakten aus dem Kongo jetzt auch noch die Naturkunde hinzu. Und das Ganze wird ein Naturkundemuseum. Das ist ein Modell, das sich findet bis hinein in das New Yorker Museum of Natural History. Wenn Sie mal nach New York kommen, schauen Sie sich das an. Als ich da war, war ich doch, sagen wir mal, schockiert, das so vorzufinden. Weil dort denkt man, es ist ein reines Naturkundemuseum, aber Pustekuchen. Am Ende, das große Finale, ist die Kultur indigener afrikanischer Völker oder Stämme, die dort in Dioramen präsentiert werden, weil es gewissermaßen das Ende der Natur ist. Und dann beginnt die Kultur. So in etwa funktioniert das. Das ist dieses hier. Das ist die dritte Phase. Oder die dritte Konzeption, und diese folgte der Einsicht, dass sich so in der ersten beziehungsweise in der zweiten Form weder die eigene belgische wie auch die fremde kongolesische angemessen dargestellt werden könne, und auch die zahllosen Artefakte, es gibt tausende von Artefakten dort, auch nicht vernünftig präsentiert werden können. Deshalb wurde die komplette Ausstellung mit einem Metakommentar versehen, der das zeigte im Licht der Kolonialgeschichte kritisch reflektiert. Also das heißt, man hat immer noch die ganzen Dioramen so gelassen und hat einen Kommentar drüber geschrieben, um das Ganze dann zu kritisieren oder das Problematische auszustellen. Wir sehen also nach wie vor die originalen Vitrinen und Dioramen, allerdings eben überschrieben mit diesem kritischen Kommentar, der auf die Art und Weise der Kolonialgeschichte ebenso eingeht, wie auf die rassistischen und kolonialistischen eurozentrischen Überzeugungen, die ihnen zugrunde liegen. Diese Darstellung wurde notwendig, zwar politisch notwendig, aufgrund der Publikation eines Buches, nämlich das Sie hier sehen, King Leopold's Ghost von Adam Hochschild. Das erschien 1998 und deckte schonungslos die Brutalität der belgischen Kolonialgeschichte auf, die damals Millionen von Toten kostete. Zu sehen waren fortan also, das war so, das gibt es auch in Schatten über dem Kongo ist die deutsche Übersetzung, ist auch ein wirklich tolles Buch, aber auch ein schockierendes Buch. Das ist diese dritte Geschichte und man musste dann darauf reagieren. Man musste irgendetwas machen. Das war jetzt nun publik. Man konnte nicht so tun, als ob es das nicht gäbe. Zu sehen waren fortan unter einem Dach mehrere Perspektiven, also auf ein und dieselbe Geschichte, die aber eben dann jeweils einem anderen Narrativ folgt. Und das ist dann wirklich faszinierend. Jetzt kommt Modell Nummer 4, zu dem kann ich leider noch nichts sagen, weil das Museum gerade nochmal wieder renoviert worden ist. Aber aufgrund von Corona hatte ich noch keine Zeit, nach Brüssel zu reisen. Aber ich freue mich schon sehr drauf, zu sehen, was sie denn jetzt gemacht haben. Um solche Dinge geht es. Bereits die Gründungsgeschichte des Museums ist bemerkenswert, weil sie nämlich zurückgeht auf das Jahr 1897. Dort gab es eine Weltausstellung in Brüssel. Im Zuge der Weltausstellung wurde im Park eine Völkerschau ausgerichtet. Das war an vielen Orten in Europa üblich, zum Beispiel auch in Wien, wo im Hofgarten ein afrikanischer Stamm der Ashanti mit einige Mitglieder des Stamms der Ashanti längere Zeit siedelten. Gibt zum Beispiel auch ein Buch von Peter Altenberg dazu über Ashanti. Der war fasziniert und hat eine Art von fiktiver Liebesgeschichte mit einer Ashanti-Dame geschrieben. Very strange, aber in vieler Hinsicht bemerkenswert. Also 1897 Weltausstellung und Völkerschau und dort lebten dann eben größere Gruppen von Kongolesen in Anführungszeichen authentischen Dörfern und wurden von mehr als 1 Million Besucher begafft. Einige Worte zur Kolonialgeschichte sollte ich an dieser Stelle hinzufügen, die eben Adam Hochschild in seinem Buch dann auch offengelegt hat, aufgedeckt hat. Es ist ohne jeden Zweifel eine der schlimmsten Kolonialgeschichten Afrikas, die eben, wie gesagt, Millionen von Kongolesen das Leben gekostet hat. Ein paar Worte zum Kontext. Es gab eine Kongo-Konferenz 1884-85 in Berlin. Und bei dieser Konferenz wurde das Kongo-Becken dem Belgischen König Leopold II. Zugesprochen, weil er auch gerne eine Kolonie haben wollte. Wozu es dann kam, war eine ganz merkwürdige und auch völkerrechtlich im Übrigen einmalige Organisation eines Landes, das Privatbesitz war, nämlich das Privatbesitz von Leopold II. Und das dann systematisch ausgebeutet wurde. Es ging vor allen Dingen um Kautschukgewinnung. Kautschuk war damals wichtig für die Automobilindustrie, aber auch für andere Bereiche und konnte damals noch nicht synthetisiert werden. Und auf den Kautschuk hatte damals der Kongo qua ein Quasi-Monopol. Die Firmen, die die Ausbeutung organisierten, hatten dann einheimische Aufseher eingesetzt, die Ernteerträge festsetzten für die verschiedenen Dörfer. Und immer dann, wenn die nicht erfüllt wurden, wenn dieses Plan soll nicht erfüllt wurden, das war häufig viel zu hoch angesetzt, oder wenn sich jemand weigerte, die Arbeit auszuführen, dann wurden die Leute umgebracht oder es wurden ihre Gliedmaßen, also die Hände oder die Beine, abgehackt. Die Aufseher waren bewaffnet, hatten aber abgezählte Munition. Und jetzt wird die Geschichte wirklich schrecklich. Das heißt, sie wurden ihrerseits auch kontrolliert und mussten für jede Patrone auch eine Leiche beschaffen. Was haben Sie also? Und zwar braucht man eine abgehackte Hand, nicht eine Leiche, sondern Entschuldigung, eine abgehackte Hand. Und die musste man abliefern. Was machte man aber? Und das haben die Aufseher häufiger getan. Wenn sie zum Beispiel Wild gejagt haben, dann wurde trotzdem von irgendeinem Dorfbewohner die Hand abgehackt und den Aufsehern vorgelegt. Das führte zu Millionen von Verstümmelungen und Ermordungen im ganzen Land. Es gab zeitgleich eine systematische Ausbeutung der Ressourcen und auch es kam zu einer umfassenden und schrecklichen Plünderung des kompletten, quasi kompletten kulturellen Erbes. Das ist das, was Sie hier haben. Also das ist die letzte Wolte. Wo kommen diese Dinge eigentlich her? Und das sind die Zahlen, die ich Ihnen hier mitgebracht habe. Die stammen aus dem Bericht von Savoy und Saar. Den können Sie im Übrigen in der deutschen, auch und in der englischen, in einer englischen oder französischen Version kostenlos downloaden. Ich lese es Ihnen mal gerade vor. Vom British Museum mit 69.000 Objekten aus Afrika, über das Weltmuseum in Wien mit 37.000 Objekten, dem Musée Royal de l'Afrique en Belgique mit 180.000 Objekten. Das ist das, wovon wir gerade sprechen. Dem künftigen Humboldt-Forum, gerade frisch eröffnet, in Berlin mit 75.000. Den Vatikanischen und Museen und dem Musée du Quai Branly in Paris mit 70.000, jeweils 70.000 Exponaten. Und den zahlreichen protestantischen und katholischen Missionsmuseen in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Österreich, Belgien, Italien, Spanien. Wir sehen, die Geschichte der afrikanischen Sammlung wird von ganz Europa geteilt. Das ist das Zitat, was Sie hier haben. Zum Vergleich, das ist auch wichtig, zum Vergleich ist der Alain Godunot, der damalige Direktor der École du Patrimoine Africain in Porto Novo in Benin, dass 2007 bis auf wenige Ausnahmen die Bestände der afrikanischen Nationalmuseen kaum einmal eine Zahl von 3.000 Objekten überschritten haben dürften und diese zudem von relativer Qualität und Bedeutung waren. Ende des Zitats. Also Sie sehen, dieses dramatische Gefälle, diese dramatischen Unterschiede, gerade mal 3.000 Objekte der eigenen Kultur in Afrika und alleine 180.000 in diesem einen Museum in Tervuren. Das ist eben auch eine andere Form von Kolonialismus, der ganze Länder ihrer Geschichte beraubt hat. Objekte des westlichen Kulturkonsums verwandelt hat. Um es nochmal auf eine andere Zahl zu bringen, man schätzt, dass sich heute 90 bis 95% des Kulturerbes der afrikanischen Länder südlich der Sahara, das muss man auch sagen, also südlich der Sahara, im Besitz von Sammlungen und Institutionen und Museen außerhalb von Afrika befinden. 90 bis 95%. So eben, wie gesagt, auch in Tervuren. Wenn man Artefakte kultureller Art aus dem Kongo sucht, muss man nach Brüssel in das Museum Tervuren fahren. Im Kongo wird man nicht viel finden. Dort in Tervuren, und das ist das, was ich gerade hier hatte, wird nun mittlerweile auch die Provenienz, zumindest in groben Zügen, die Provenienz der Sammlung offengelegt. Dort heißt es, und ich zitiere: Seit der Gründung 1898 hat das Museum im Kongo befindliche Militärangehörige, Beamten, Missionare, Händler und Wissenschaftler dazu aufgefordert, Objekte und Tiere und so weiter zu sammeln. Also sagt, das war die Aufgabe, sie hätten es tun sollen. Und das haben sie auch getan. Sie haben eben alles nach Belgien gebracht, was nicht niet- und nagelfest war. Es handelt sich um sehr unterschiedliche Typen von Beutekunst, von denen auch im Übrigen der zeitgenössische Kunsthandel nicht ausgenommen ist. Auch da finden sich sehr, sehr viele Objekte, weil nämlich kultur- und kunsthistorisch bedeutsame Artefakte früher Ausfuhr unter Schränkung unterlagen und auch im Übrigen heute unterliegen, die hier aber in der Regel umgangen wurden. Das ist das, worum es geht. Nämlich die Restitution, wird von vielen gefordert, auch von afrikanischen Ländern gefordert und von vielen Museen und Institutionen wiederum verweigert. Und das im Übrigen auch für das Museum von Tervuren, wo das bisher nicht erfolgt ist. Dementsprechend findet sich auf der Website überhaupt kein Vermerk hinsichtlich der Frage der Restitution oder Rückgabe, sondern man ist offenkundig nach wie vor sehr stolz, diese Sammlung zu haben. Die Restitution und Rückgabe fordert hingegen der Bericht, auf den ich eben eingegangen bin, dieser Bericht von Savoir und Saar für die französische Regierung, und zwar ohne die oft bemühte und eingeklagte Rekonstruktion der Provenienz. Also das ist das, was bisher immer gefordert wurde. Das heißt, dass man genau offen, dass diejenige Institution, die Rückforderung in Anspruch nimmt, die genaue Herkunft der Artefakte auch offenlegen soll. Das ist natürlich häufig gar nicht praktikabel. Ich zitiere jetzt nochmal einen Artikel aus der Süddeutschen Zeitung über diesen Bericht. Sofort und ohne weitere Erforschung der Provenienzen sollen alle Objekte zurückgegeben werden, die im militärischer Aktionen erbeutet wurden. Alle Objekte aus dem Besitz französischer Kolonialbediensteter oder ihrer Angehörigen, alle Objekte aus wissenschaftlichen Expeditionen vor 1960, als Frankreich sich endgültig aus Afrika zurückzog, und alle, die von afrikanischen an französische Museen verliehen, aber nie zurückgegeben wurden. Einer zweiten Gruppe rechnen sie Objekte zu, die nach 1960 in die Sammlung der Museen aufgenommen wurden, aber Afrika wohl früher verlassen haben. Lässt sich nicht belegen, dass sie auf legitime Weise in französischen Besitz kamen, sollen auch diese zurückgegeben werden. Die Beweislast also umgekehrt. Sie sehen, das Ergebnis dieses Berichtes ist die Forderung, allerweiteste Teile des Besitzes der französischen Sammlung an die entsprechenden afrikanischen Länder zurückzugeben, insofern diese die institutionellen Möglichkeiten bieten, sie auch aufzunehmen. Die Rückkehr wird eben geknüpft an die Verbindung, dass sie auch zurückgefordert werden, und das gilt bisher nur für einen relativ kleinen Prozentsatz. Savoie und Saar, und das macht dieses Buch in vieler Hinsicht auch nochmal interessant, imaginieren eine neue Ethik der Beziehung. Und das ist auch der Untertitel Ihres Buches, und dementsprechend haben wir es zu tun mit einem weiteren Beitrag zur postkolonialen Theorie, und zwar hier am Beispiel der Beutekunst, weil Sie stellen sich vor, dass durch diese Restitution es auch zu einer postkolonialen Praxis kommen kann. Ich zitiere nochmal den Bericht. Denn das Ziel am Ende der Restitutionsbewegung der afrikanischen Kulturgüter ist, eine andere Ethik der Beziehungen zu etablieren. Auf Französisch heißt das une autre éthique relationnelle. Wenn man das Feld des Symbolischen bearbeitet, wird dieses tektonisch. Die Antworten und die neuen Werte, die es durchflügen, lassen keinen Bereich des Austauschs zwischen der afrikanischen und europäischen Gesellschaft unangetastet. Es geht um die Ökonomie, die Politik, das Gesellschaftliche. Die Restitution der afrikanischen Kulturgüter initiieren also eine neue Ökonomie der Beziehungen, deren Auswirkungen weit über den Bereich des kulturellen oder den museografischen Austausch hinausgehen. Die Restitutionen präfigurieren durch die Störung der alten Beziehungsregeln eine neue Kosmologie, in der das überkommene Erschleichen des nationalen Kulturguts einer neuen Weltordnung Platz macht, die sich auf die Anerkennung unserer wechselseitigen Verflechtung und dem grundlegend relationalen Charakter unserer Identitäten gründet. Und nur indem wir auf diese achten, machen wir unsere Welt bewohnbar für alle. Also Sie sehen den ethischen Impetus, die ethischen Forderungen, aber auch die ganz konkreten politischen Forderungen, die Savoie und Saar mit der Restitution verknüpfen. Hinter der Frage der Restitution der Beutekunst verbirgt sich also eine ganz andere Frage, auch eine vielleicht wichtigere Frage, nämlich eine neue Ordnung der Welt, die sich dann eben auch im Bereich der Kunst niederschlägt. Und das ist das, worum es hier eigentlich geht und was nämlich auch die zentrale Frage der postkolonialen Theorie ist. An die Stelle des Besitzes sollen, so imaginieren Sie es oder so hoffen Sie es zumindest, sollen der Austausch und die Zirkulation treten und an jene des nationalen Erbes, also eine Art von Teilhabe und die Erkundung von neuen Möglichkeiten einer Identität, die eben nicht an neokoloniale Spielformen wie so etwas Absurdes wie die deutsche Leitkultur oder die vermeintliche Überlegenheit des Westens hinsichtlich der Bewahrung des Kulturguts gebunden sind. Das ist ein Argument, das immer wieder angeführt wird. Wir können diese Objekte ja gar nicht nach Afrika zurückgeben, da gehen die ja nur kaputt oder werden zerstört oder solche Dinge. Dick Savoie hat im Übrigen freimütig bekannt, dass sie auch dem Gedanken anhängt und hat Folgendes dazu geschrieben. Ich kenne die afrikanische Museumslandschaft nicht und hat üblichen Vorurteile. Es gibt kaum Museen, es fehlt geschultes Personal. Ich dachte tatsächlich, in Afrika spiele das historische materielle Kulturerbe keine besondere Rolle. Das immaterielle Erbe, die Musik etwa, sei viel wichtiger. Heute weiß ich, wie unerträglich ungebildet diese Vorurteile sind. Sie wurden in Afrika alle widerlegt. Ich habe mich geschämt dafür. Ende des Zitats. Mit dieser Offenheit sollte man solche Fragen auch angehen. Und es ist gut, dass man aus Dingen lernt. Ich möchte schließen mit der letzten Bemerkung. Die Frage der Restitution schließt nämlich letzten Endes jene einer veränderten Beziehung auch zu den Kunstwerken ein, die auch in westlichen Museen verbleiben. Und das ist, finde ich, wichtig. Auch Ihre Präsentation muss den zentralen Gedanken der Zirkulation, um den es hier geht und der profiliert wird, Rechnung tragen und die Exponate eben nicht als der Geschichte enthobene Artefakte oder als archäologische Funde mit einzig historischer Relevanz ausstellen, sondern ihnen eben Anteil geben an der Geschichte der Kunst, die ihnen bis dahin einzig eine marginale Rolle zugebilligt hat, nämlich als Spielform eines Primitivismus. Das ist das, was das ist die Art und Weise, mit der bisher immer beispielsweise afrikanische Kunst durch die westliche Kunst rezipiert worden ist. Als solche konnte sie eben auch assimiliert werden, ganz problemlos. Und genau das, diese Assimilation, auf diese sollte es künftig nicht mehr ankommen. Und ich bin gespannt, was das Humboldt-Forum Ende des Jahres zu bieten hat. Und ich fürchte Schreckliches. Aber lassen wir uns überraschen. Das nächste Mal, wenn Sie Ende des Jahres nach Berlin kommen, schauen Sie sich das an, auch mit der Brille der postkolonialen Theorie. Und ich bin gespannt, was Sie dann sehen und was Sie zu berichten haben. Ihnen einen guten Startsemester weiterhin und alles Gute, vielen Dank und geben mir gerne Ihre Fragen, wenn Sie welche haben oder Sie können sie natürlich auch jetzt posten, aber ich sehe im Moment nichts. Dann würde ich mich an dieser Stelle verabschieden. Noch eine schöne Woche, es schneit draußen. Die Vorlesungen laden. Wann die Prüfung stattfindet, in der letzten Woche, dazu sage ich nächste Woche aber auch noch was. Ich muss mir noch Gedanken machen, wie, das ist logistisch ein bisschen schwierig.